übermütig und mutig. Angst ist ein Phänomen, das vielen Menschen in unseren Tagen zu schaffen macht. Angst einerseits undefinierbar, man kann nicht sagen, nicht erklären, woher sie kommt, aber sie treibt einen um, man fühlt sich irgendwo, irgendwie gefangen, wie in einem Netz. Wenn man sie beschreiben kann, spricht man von Furcht. So versucht man zu unterscheiden zwischen Angst und Furcht. Angst, die man konkret beschreiben kann, nennt man Furcht. Ich denke hier zum Beispiel an die Langzeitkranken, von denen ich schon sprach. Da hat Angst bei Nacht ein anderes Gesicht als am Tag. Weil das Erleben der Nacht sehr oft das, was mich bedrängt, noch stärker verzerrt als am Tag. Also fragen, wie geht es weiter? Was wird die Diagnose bringen? Werde ich wieder arbeiten können? Werde ich auf dem Dienstfeld, auf dem ich bin, die Erwartungen, die man an mich stellt, erfüllen können? Werden meine Angehörigen mich tragen und ertragen, wenn die Last und dadurch die Belastung größer wird? Werde ich selbst mit mir die Geduld haben, diesen Reifeprozess konstruktiv zu durchstehen? Oder werde ich die meiste Kraft verlieren, die ich eigentlich dazu brauchte, im Aufbegehren, in der Rebellion, im Widerstreit? Solche und ähnliche Gedanken treiben nicht selten in die Enge und haben dann auch ihre Auswirkungen auf den Leib, auf die Seele, auf den Geist, also auf den ganzen Menschen. Sie beschneiden den Lebensraum, eben sie machen ihn enger. Und wo etwas enger wird, geht mir ein Stück Luft weg, die ich brauche zum Atmen. Nicht selten blockieren sie auch das natürlich notwendige Denken. Und sie untergraben das gottvertrauende Denken. Wenn wir in eine solche Lage kommen, ist es gut, nicht nur sich einzugestehen, so ist das, sondern sich auch zuzugestehen, so ist das. Eine andere Formulierung für das, was ich immer wieder nenne, den Ist-Stand annehmen. Verdrängen der Angst, so tun als ob, ist keine Hilfe. Die Bedrängnis wird größer, weil die Angst unkontrolliert mich umtreibt. Also der erste Schritt wäre, die Angst akzeptieren, nicht verdrängen. Das ist der erste Schritt bereits, um konstruktiv mit ihr umzugehen. Und hier darf mir das geistliche Element meines Herrn, der mich kennt und versteht und lieb hat, auch mitten in dieser Bedrängnis eine befreiende Erfahrung sein, dass er sagt, jawohl, das gibt es im Leben eines Nachfolgers Jesu, er kommt in Bedrängnis, er hat Angst. Das ist so befreiend, dass ich Angst haben darf als Kind Gottes. Schon das, sich eingestehen und zugestehen, entkrampft ein Stück. Jetzt stellt sich die Frage, wie gehe ich mit dieser Bedrängnis um? Das ist die nächste Frage. Worauf konzentriere ich mich in dieser Bedrängnis, in dieser Krise? Dass ich also durch Analysieren herausbekomme, was ängstigt mich denn? Wovor habe ich Angst? Schreiben Sie sich das ganz konkret auf. Es ist nämlich eine entscheidende Frage, lasse ich mich von meinem situationsbezogenen Denken bestimmen? Oder lasse ich mich bestimmen von meinem gottvertrauenden Denken? Schaue ich auf das, was mir Probleme bringt, was die Krise herbeiführt, die Labilität, oder schaue ich auf meinen Herrn? Dieser Herr bagatellisiert meine Angst nicht. Er gesteht sie mir zu. Und hier ist wieder ein solch kleines Aber. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Schau nicht auf das, was dich ängstet und lass dich von ihm bannen, sondern schau auf den, der größer ist als die Angst. Johannes 16, 33. Auf wen, nicht auf was wir schauen, entscheidet über Gott vertrauendes und Gott misstrauendes Denken. Ein biblischer Bericht, der uns mit hineinnimmt in dieses übermütig und mutig, oder wenn wir wieder ein doppeldeutiges Wort nehmen wollen, dann kommt das auch hier sinngemäß drin vor, dieses Wort übersehen. Nicht jemand ignorieren in übersehen, das tut weh, sondern etwas überblicken, über etwas hinwegsehen. Und da mit den Überblick und das darüber schauen. Das ist also dieses nicht situationsbezogen auf das, was mich ängstet, sondern das, was mich ängstet, überschauen auf den, der größer ist als die Not, nämlich auf den Helfer. Sie finden diesen Bericht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 14. Wir haben es also jetzt mit Petrus zu tun. Kapitel 14 in den Versen 22 bis 33. Alsbald, und da finden Sie siebenmal diesen Wechselbezug mit dem Gottvertrauenden und dem Gottmisstrauenden Aber. Alsbald rieb Jesus seine Jünger, dass sie in das Schiff traten und vor ihm herüberfuhren, bis er das Volk von sich ließe. Und da er das Volk von sich gelassen hatte, stieg er auf einen Berg allein, dass er betete. Und am Abend war er allein daselbst. Und das Schiff war schon mitten auf dem Meer und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen zu bitter. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber alsbald redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So heiß mich zu dir kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus trat aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, dass er zu Jesus käme. Er sah aber einen starken Wind. Da erschrak er und hob an zu sinken, schrie und sprach, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus hat in diesem Zuspruch Jesu den Anspruch Jesu an sein Vertrauen verstanden. Fürchte dich nicht, ist ja ein Zuspruch. Den hat er aber zugleich als den Anspruch angesprochen, und Anspruchs, auch wieder eine doppeldeutige, als den Anspruch an sein Vertrauen empfunden, und er reagiert auf diesen Anspruch mit den Worten, Herr, bist du es? Befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Er sieht ja Jesus auf dem Wasser gehen. Was macht es schon aus, wenn das Wasser die Wogen hochpeitscht? Petrus sieht ja, Jesus, mein Meister, kann darauf gehen. Mit dem Blick auf ihn wird das Unmögliche möglich. Bei ihm ist Schutz und Geborgenheit mitten im Sturm, mitten wenn einem der Wind entgegengeht. Das hat er ja erlebt über diese fast 3 Jahre. Und danach sehnt sich Petrus, wieder eine solche Erfahrung zu machen mit seinem Herrn. Und so verlässt er das Schiff und die anderen, er steigt aus. Jesus hat ihn gerufen, komm her, er folgt diesem Wort. Er nimmt dieses Wort ernst, das genügt ihm. Das ist die Garantie für ihn, dieser Meister hält Wort, ich setze meinen Fuß heraus aus dem Schiff, ich folge seinem Ruf, ich gehe zu ihm. Und mit dem Blick auf diesen Meister und mit dem Vertrauen zu seinem Wort scheint es ganz einfach zu sein, er geht auf dem Wasser. Da ist dieser Herr, der Herr ist über alle Naturgesetze, über alle Gewalten. Er, der Schöpfer, ist der Herr im Himmel und auf Erden. Im Vertrauen zu ihm scheint es ganz einfach zu sein, sich dieser Gefahr auszusetzen. Aber wie weit trägt denn dieses Hören auf diese 2 Worte, komm her. Ich, wenn wir jetzt ehrlich sind und bei dem einen die, beim anderen jene eigene Krise vor Augen tritt, dann merken wir etwas von unserer Labilität, wie plötzlich diese Wogen bildhaft werden, für unser hin und her geworfen werden. Und vielleicht wird der ein oder andere an Jakobus erinnert, ein zwiespältiges Herz kann nicht erhörlich beten. Es ist wie eine Woge, die hin und her geworfen wird. Da ist keine Eindeutigkeit. Hat sich denn dieser Petrus vielleicht doch nicht ganz klar gemacht, dass er diesen Weg zu seinem Meister nur in uneingeschränktem Vertrauen gehen kann? Dass dieser Blickkontakt über die Wellen hinweg bestehen bleiben muss, dass er sich nicht von den Wellen, von der Krise, von den Ängsten, dem Kummer, den Konflikten bannen lassen darf. Er darf Jesus, in Krisen dürfen wir Jesus nicht aus den Augen verlieren. Denn als die Wellen, er ist ja draußen, als die Wellen aber höher schlagen, pack ihn das Entsetzen. Er fängt plötzlich an, sich zu fragen, worauf habe ich mich denn überhaupt eingelassen? War ich denn, und das ist das Stichwort, war ich denn übermütig? Ist auch doppeldeutig, nicht? Wie das überheblich. Wollte ich zu viel heben? War ich zu stolz? War ich übermütig? Habe ich zu viel Mut in meine Kraft investiert? War ich übermütig, einfach so aus dem Boot auszusteigen? War ich übermütig zu glauben, Wasser hätte Balken? Sagt man doch im Sprichwort. Wie konnte ich das nur denken? Liebe Geschwister, Übermut macht leichtfertig. Übermut macht leichtfertig. Leichtfertig. Indem man meint, das schaffen wir schon. Gelingt's nicht, wird's meistens kritisch. Warum? Weil das Aber des Misstrauens nur Gefahr und Angst sieht. Das Aber des Misstrauens ist immer ein schlechter Ratgeber. Das Aber des Misstrauens verzerrt die Wirklichkeit. Mut, das gottvertrauende Aber. Nicht? Der Petrus hat das ja an einer anderen Stelle. Und das, wissen Sie, das ist so schön, wenn man Licht- und Schattenseiten der Menschen der Bibel predigt. Wenn man nur die Lichtseiten predigt, das ist wieder dieser permanente Optimismus, der macht einen fertig, weil das Defizit zwischen Ist und Soll, das erreicht man nie, das macht einen fix und fertig. Es gibt im Leben dieses Petrus eben auch das gottvertrauende Aber, nicht da bei dem Fischzug da draußen, wo er sagt, Meister, du hast von allem eine Ahnung, aber vom Fischen nicht. Das sagt er nicht, er denkt's. Am helllichten Tag, wir waren die ganze Nacht draußen, am helllichten Tag sagst du, wir sollen rausfahren, die Netze auswerfen, großen Fang machen, unmöglich. Aber auf dein Wort hin, gegen alle menschlichen Bedenken und Logik, wir fahren hinaus. Und dann kommt er in die ähnliche Anbetung wie am Ende unseres Berichtes. Und das, Geschwister, das müssen wir wieder erfahren. Anbetung. Was uns auf die Knie bringt. Denn da übt sich, was wir vorher geübt haben, ob wir in Krisen auf die Knie oder auf die Nase fallen. Das übt sich vorher. Er rechnet mit diesem Wort, komm her. Wer Gott und seinem Wort vertraut, übersieht, nicht ignoriert, übersieht was ihn angstvoll bannen will. Er schaut über die Ängste hinweg. Nicht er ignoriert die Ängste. Das ist was völlig anderes. Das ist so tun, als ob ich habe ja Angst. Aber ich bleibe nicht bei der Angst hängen. Ich schaue über die Angst hinweg auf den Helfer, der größer ist als die Not. Und Gott will, dass wir schauen, was wir glauben. Da ist etwas von dem Geheimnisvollen, euch geschehe nach eurem Glauben. Des Petrus Augen gehen auf die Wellen und er schaut, was er glaubt. Nämlich es geht in die Tiefe. Er kann Jesus nicht mehr sehen. Er blickt auf das, was ihn zu verschlingen droht. Das steht jetzt nicht im Text, was ich sage. Aber ich kann das so nachempfinden und Sie vielleicht auch. Wie war dieser Petrus so stolz auf seine Erfahrungen mit dem Meister? Wir sprachen ja in den Tagen schon davon, von Erfahrungen leben. Ich kann sie allerdings nicht auf Konserve aufziehen. Das ist schlecht. Das ist ähnlich wie mit dem Manna. Man kann das nicht sammeln. Ich muss schon neue Erfahrungen mit Jesus machen. Kann nicht nur von den Alten immer leben. Sonst verdirbt das. Er fühlte sich so geborgen bei diesem Meister. Was hat er mit ihm erlebt? Und jetzt wollen ihn die Wellen überrollen. Sie drohen ihm über dem Kopf zusammenzuschlagen. Alles wegzuschwimmen, was bisher sein Leben ausmachte. Frieden, Freude, Geduld, Zuversicht, Geborgenheit. Alles scheint, als würde es weggeschwemmt werden. Ich kenne solche Lebenslagen auch in meinem Leben. Wo ich heute vielleicht noch froh und zuversichtlich gesagt und bekannt und bezeugt habe, Herr, ich glaube. Und dann kamen Umstände, die mich fast umgeschmissen haben. Und ich habe geschrien, und darauf kommen wir gleich zurück. Darum keut es nämlich dann, dass ich aus meinen Ängsten, aus meinen Sorgen ein Gebet mache. Nicht sie ignoriere, dass ich meine Ängste, meine Sorgen mich ihnen stelle, sie formuliere, sie wahrhabe. Dass ich rufe, hilf meinem Unglauben, Herr, hilf mir. Das ist schon der nächste Schritt zur Bewältigung, wenn wir von Schritten sprechen. Eingestehen, ich bin in Not, in Angst. Not und Angst nicht verdrängen, Not und Angst formulieren, verbalisieren, niederschreiben, festhalten, daraus ein Gebet machen, sie dem Herrn nennen. Herr, hilf mir! Er ist am Ertrinken, entsetzliche Angst. Und die Angst, die führt ihn zu diesem Gebetsschrei. Herr, hilf mir! Ich versinke! Wenn einer helfen kann, Herr, allein du jetzt. Ich werde mit der Situation nicht mehr fertig, sondern sie macht mich fertig, fix und fertig. Noch einmal, Ängste, Sorgen nicht verdrängen, sie echt kompensieren, nicht durch Verdrängen, indem ich sie formuliere in einem Gebet, ich halte sie fest, ich stelle mich ihnen, aber ich bleibe nicht ich mit mir allein mit meinen Ängsten und Nöten, ich gebe sie an den ab, der Herr ist. Das ist dieses Umsetzen von in der Welt habt ihr Angst. Jawohl, Herr, so ist das. Aber, das ist dieser Kulminationspunkt, wenn ich von den Halmen gesprochen habe, für eine nächste Wachstumsreife. Aber, sei getrost, ich habe die Welt. Da steht dieses Wort Kosmos, also das Abgefallene von Gott. Ich habe die Welt überwunden. Mir fällt gerade ein, Sie haben eigentlich hier ein sehr schönes Lied. Ich muss jetzt an den Gerd Schnitter und die Eitlinger Schwestern denken. Ja. Es kam mir gerade so in den Kopf. Aber der Herr ist immer noch größer. Wellen der Angst, Wellen der Schuld, Wellen rollen auf mich zu. Aber der Herr ist immer noch größer, größer als ich denken kann. Also Sie haben etwas von Ihrem Erfahren hier in diesem Lied ja schon zum Ausdruck gebracht. Aber weil du da bist, Herr, es wäre zum Aufstecken. Aber weil du da bist, brauche ich nicht aufzustecken. Das meiste davon ist meine Seelsorge geprägt. Das meiste, was ich Ihnen in diesen Tagen hier sage, ist erlitten in meinem Leben. Ich spreche also nicht vom grünen Tisch her. Das ist scheint ein Prinzip Gottes mit meinem Leben, dass ehe ich etwas weiter zu sagen habe, ich ganz fürchterlich durch die Schule muss. Deswegen habe ich allerdings dann auch den Freimut, weil Gott Sie genauso liebt wie mich, Sie zu diesem Herrn, der Herr ist über alle Lebenslagen, einzuladen. Es gibt eine Situation im Leben meiner Frau und von mir, das liegt noch nicht viele Monate zurück, da hatten wir den Wunsch, ausgelöst durch unterschiedliche Dinge, wir möchten neue Erfahrungen mit Gott machen. Wir haben aber erst Wochen später gemerkt, was da eigentlich in unserem Herzen war. Ich sage das etwas mal sehr banal. Wir wollten die Sahne auf die Torte. Wir wollten also tatsächlich neue Erfahrungen. Wir wollten am Ziel sein, ohne den Weg zu gehen. Wir wollten sprechen können, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, ohne die Schule zu durchlaufen, bis man das sprechen kann. Und dann kamen wir fürchterlich, und das ist noch bis heute nicht abgeschlossen, fürchterlich in Bedrängnis. Wir kamen in Enge hinein wie selten, und wir sind schon miteinander durch manche Engen hindurchgegangen. In Engen hinein. Und wir haben plötzlich gemerkt, diese Bitte, mehre uns den Glauben, die heißt zumindest für uns und hieß, jawohl, Scherer, ich will dir diese Bitte erfüllen. Du kommst in ein völlig neues Semester. Ich versetze dich. Du hast gelernt. Du kommst aber in ein völlig neues Semester und musst im neuen Semester völlig von vorne anfangen zu lernen. Du wirst völlig neue Erfahrungen machen. Ich erfülle dir deinen Wunsch. Ich erfülle und erhöre dein Gebet. Aber du hast ganz Neues zu lernen. Und das wird Schule sein. Du wirst und bleibst mein Jünger. Es gab eine ähnliche Situation, wo ich fast versunken bin in den Wellen. Und da hat mir der Hausvater der Bibelschule Wiedenest, der jetzt pensionierte Christoph Volke, ohne dass er das wusste, ins Sanatorium und die Klinik ins Krankenhaus eine Karte geschrieben mit einem Text aus Jeremia. Wenn du dich zu mir hältst, wirst du mein Prediger bleiben. Ich war einmal so tief unten, dass die Frage eben anstand, ist das mein Weg? Mehre mir den Glauben, Herr. Jawohl, Kurt Scherer, ich will dir den Glauben, Leni Scherer, ich will dir den Glauben, euch den Glauben mehren. Aber lernen. Völlig neuen Stoff. Und daraus habe ich eben gelernt und bleibe Lernender, weg vom situationsbezogenen Denken, nicht ignorieren, es überschauen und auf Gott schauen. Sei getrost, ich bin der Herr und ich schenke mich dir als dein Gott. Gottvertrauendes Denken ermutigt, macht nicht übermütig. Ermutigt, Gott misstrauendes Denken entmutigt. Zur Ermutigung ist es gut, Gottes Wort, einzelne Sätze auch im Herzen zu memorieren, im Herzen zu bewegen. Maria bewegt, die verstand sie nicht. Aber es heißt von ihr, Maria bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und über diesem Bewegen kam immer Schritt für Schritt mehr Klarheit in ihr Denken hinein. Stellen wir uns ein paar konkrete Fragen. Wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Womit fülle ich mein Denken? Wie gehe ich mit Schrifttum um? Auch mit Bildern. Was geht durch diese Schaufenster in meine Seele hinein, durch meine Augen in meine Seele hinein? Eine ganz wichtige Frage ist, womit beschließe ich meinen Abend, meinen Tag? Was sind meine letzten Gedanken? Es ist ein Stück Erfahrungstatsache, womit ich den alten Tag beende, damit beginne ich den neuen. Vom Gedankengut her. Es ist gut, am Abend eines Tages so etwas zu tun wie psychische Hygiene. Nicht nur seinen Körper zu waschen, sein Gesicht zu waschen, sondern seiner Seele diese Wohltat von Entlastung und Vergebung zuteil werden zu lassen. Oder völlig anders formuliert, wem räume ich Sitz und Stimmrecht in meinem Denken ein? Der Angst, der Sorge. Wissen Sie, liebe Geschwister, wir wissen das sehr oft, aber das Wissen allein, wenn aus der Formel nicht das Experiment wird, das Wissen allein hilft nichts. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es will erbeten sein. Wir wissen das, aber was wir wissen, das wollen wir neu bewusst tun. Oder sprechen wir noch einen anderen Problemkreis kurz an, der wie aufpeitschende Wellen und Wogen einen verschlingen will, wenn man nicht lernt, mit ihm richtig umzugehen. Ich habe das gestern schon einmal angesprochen. Ein Mensch denkt, ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Ein Mensch, der so denkt, untergräbt sein eigenes, gottgewolltes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Wenn Gott zu mir, zu Ihnen sagt, du bist wertgeachtet, Jesaja 43, 4, vor meinen Augen und ich habe dich lieb, dann kann ich doch unmöglich, das gibt sonst wieder Schwankungen, Labilität, Krise, dann kann ich doch unmöglich zu meinem Schöpfer Ja sagen und zu mir als seinem Geschöpf sage ich Nein. Das bringt Zwiespältigkeit. Und darunter leiden viele Menschen und nicht wenige Nachfolger Jesu auch. Weil ich mit solchem Denken dazu beisteuere, mich selbst zu untergraben. Das Ergebnis ist dann nicht selten Unzufriedenheit, Minderwertigkeitsgefühle, Unausgefülltsein, Freudlosigkeit, Selbstmitleid, um nur ein paar Symptome zu nennen. Und das ist dann, um auf den ersten Abend zurückzukommen, da ist dann die Gefahr, dass aus dem Sog ein Strudel wird. Deswegen ist es unsere Aufgabe, und davon entbindet Gott uns nicht, er hat dann trotzdem noch genug mit uns zu tun, aber das, was wir selbst machen können, das macht er nicht. Das ist auch im Blick auf das Reifwerden einer Persönlichkeit. Was man selbst tun kann, das machen andere nicht für einen selbst. Da muss man selbst üben. Gute Gedanken, gottvertrauendes Denken, Denken, das sich nährt aus dem Wort und dem Gebet, verändert uns zum Guten hin. Böse Gedanken, misstrauendes Denken, Gott misstrauendes Denken prägt uns zum Negativen. Ich sage das jetzt mal ein bisschen vielleicht ungeschützt, aber es stimmt schon. Wir verwandeln uns in das, womit wir uns beschäftigen. Ich kann das jetzt biblisch anders sagen. Was der Mensch sät, auch im Blick auf eigenes Leben, das wird er ernten. Wenn der Apostel Paulus, um diese andere Gestalt noch einmal anzuzapfen, wenn der sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, dann heißt das nicht nur, mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Dann heißt das, mit meinem Gott kann ich hungern, mit meinem Gott gehe ich nicht unter auf den hochpeitschenden Wellen, mit meinem Gott kann ich lernen, mich mit wenigen genügen zu lassen. Das ist auch Sieg. Das ist auch Sieg, gravierender Sieg. Könnte sein, dass ich das hier schon mal erzählt habe, aber es passt nur als Beispiel gerade da hinein. Es war bei einem anderen Seminar, dass ich ein Realschullehrer, das Gespräch mit mir suchte, und mir erzählte, wie fix und fertig er sei. Er hätte seinen Dienst eigentlich vor den großen Ferien bereits beenden müssen, weil er ständig vor der Klasse gestanden hätte und hätte geheult. Er käme nicht mehr zurande mit der Schulklasse. Und er wisse auch nicht, wie es weitergehen solle. Wir kamen ins Gespräch miteinander und in den Gesprächen zeigte es sich, dass da eigentlich eine tiefere Wurzel vorhanden ist in seinem Leben, die ihn unsicher machte. Nämlich dieses nicht verarbeitete, dass ein Vater gerne hätte, dass er eigentlich Gymnasiallehrer und nicht Realschullehrer sei. Dieser Gedanke hat ihn so verrückt aus seiner Mitte heraus, dass er permanent unter Stress stand. Es musste zunächst mal die Angst abgebaut werden seinem Vater gegenüber, der noch lebte, ein alter Herr schon war, aber ein Herr. Und es musste ihm deutlich gemacht werden, dass er eigentlich zwischen seinem Vater und sich einen anderen Herrn hat. Dem ist er verantwortlich, der Vater im Himmel. Und über die Gespräche kamen wir dahin, dass er Mut zur Schwäche fand und Mut dazu fand, ein guter Realschullehrer zu werden und das Gebiet, Gymnasiallehrer zu werden, völlig abhakte. Ich begleite diesen Mann aus der Ferne nun über Jahre und es ist wunderbar für mich, für ihn noch mehr wahrscheinlich, zu erleben, wie dieser Mann sich unter dem Einwirken des Wortes Gottes und des Geistes Gottes verändert hat. Der hat inzwischen an seiner Realschule, wo er ist, 3 Bibelkreise. Er hat eine völlig neue Haltung bekommen zu den Schülern. Wir meinen ja oft, die Verhältnisse, die anderen müssen sich ändern. Oft ist es so, dass ich meinen Standpunkt ändern muss. Dass ich in eine neue Haltung komme. Es gibt einen seelsorgerlichen Leitsatz, den soll man nicht pressen, aber er stimmt. Wenn ich mich ändere, können die anderen nicht bleiben, wie sie sind. Ich mag es, wie gesagt, nicht pressen, diesen Satz. Weil es eben auch Situationen gibt, wo so viel an mir liegt, ich wirklich Frieden schaffen will und es entsteht doch kein Friede. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, heißt, kann also auch heißen, Herr, öffne mir die Augen für meine Gaben, dass ich ein Ja finde zu meiner Begabung. Und das heißt nicht selten auch zu meinen Grenzen. Dass ich meine Grenzen bejahe und darin froh werde. Schauen Sie, ich habe in meinem Leben so viel Kraft verloren im Aufbegehren durch die Grenzen, die Gott mir nach meinem Herzinfarkt gesteckt hat. Wenn früher mein Leben in einem großen Park mit vielen asphaltierten Straßen Ein- und Ausgängen glich, ist mein Leben, wie ich es empfinde. Menschen von außen sagen, Mensch, was will der denn? Ich möchte so leben und arbeiten können wie der. Nein, aber es geht darum, wie ich es empfinde. Mein Leben gleicht heute einem Schrebergarten. Und jedes Mal, und das ist eine schwere Lektion, nicht nur gewesen, immer noch, da lerne ich immer noch. Jedes Mal, wenn ich diesen Schrebergarten etwas größer machen will, kriege ich eins in die Quere. Dass der Herr sagt, du hast immer noch nicht gelernt. Sei doch zufrieden mit den Pflöcken, die ich dir gesetzt habe. Da, nimm diesen. Und ich lerne und erlebe, je mehr ich diesen Schrebergarten annehme, ein Ja dazu finde, umso mehr Kraft bekomme ich, die ich verliere, wenn ich gegen diese Pflöcke kämpfe. Also auch ein Ja finden gibt, das, wissen Sie, das sind so Zusammenhänge. Ich habe aus einer Predigt einen Satz mitgenommen, der mich immer wieder begleitet. Wer sich genügen lässt, hat genug. Ich habe aus der Predigt sonst nichts behalten, aber dieser Satz sprach in meine Lebenssituation so hinein, wer sich genügen lässt, hat genug. Öffne mir die Augen, lieber Vater im Himmel, für meine Gaben, dass ich die annehme, dass ich die umsetze, dass ich die aktiviere, dass ich darüber fröhlich werde, dass ich dafür zu danken und zu loben beginne. Weil jedes Gefühl von Minderwertigkeit unsere Hoffnungen, unseren Mut irgendwo begrenzt. Aber dieses andere, dieses gottvertrauende Denken pflegen, ich bin nicht allein, du bist mit mir, du bleibst bei mir, du hilfst mir, du stehst mir bei. Das heißt nicht, aber liebe Geschwister, da müssen wir Acht geben, das heißt nicht, du erfüllst meine Wünsche. Du erfüllst meine Erwartungen. Das ist nicht gleichzusetzen miteinander. Aber du bleibst bei mir. Das ist das Wesentliche. Deswegen kann der Glaube auch gegen den Augenschein vertrauen. Und wieder sind wir nach unserer Liebe zu Jesus gefragt. Nach unserer personalen Beziehung zu Jesus. Beide Verhaltensweisen haben auf die Dauer, dass sie in uns immer wieder sind, das ist richtig, aber auf die Dauer haben beide Verhaltensweisen, Gott misstrauendes und Gott vertrauendes Denken, nicht Berechtigung. Sonst entsteht dieser Zwiespalt, der uns die Kraft nimmt, wie ich vorhin schon sagte, Jakobus 1, 6 bis 8. Ich möchte mal so sagen, Zweifel kommt aus dem kurzsichtigen menschlichen Meinen, während Vertrauen von Gott ergriffener Wille ist. Zweifel kommt aus dem kurzsichtigen menschlichen Meinen, während Vertrauen von Gott ergriffener Wille ist. Dieser sehr, sehr feine Refrain aus diesem alten Heilslied, ich blicke voll Beugung und Staunen, wo es dann im Refrain heißt, mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesum allein. Festen Halt gewinnen wir, wenn wir diesem Wort dann, wenn die Wellen hochschlagen, ohne Garantie. Geschwister, das ist ein Unterschied. Wir wollen oft Sicherheit. Die gibt es in der Jesus-Nachfolge nicht. Da gibt es nur Gewissheit. Sicherheit gibt es in der Jesus-Nachfolge nicht. Wir wollen Sicherheit. Vieles menschliche Leben ist auf Versicherungen angelegt. Nein, in der Nachfolge Jesu geht es um Gewissheit. Und Gewissheit ist etwas Dynamisches, etwas Lebendiges. Da investiere ich Vertrauen. Es gibt auch hier ein Lied von Philipp Spitta, das das schön in einer Strophe zum Ausdruck bringt. Wunder sollen schauen, die sich auf sein allmächtig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat's gesagt und darauf wagt, mein Herz ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Ich möchte zum Schluss kommen mit ein paar konkreten Anmerkungen noch. Im Blick auf dieses Einüben von gottvertrauendem Denken, wegkommen vom Übermütigen zum Mutigen und zu einem richtigen Übersehen. Lernen Sie, Ihre gottmisstrauenden Gedanken als negativ zu erkennen, bevor ihre Gefühle davon bestimmt werden. Das ist ganz wesentlich. Ihre Gedanken, ihr negatives Denken erkennen, die Zusammenhänge erkennen, bevor ihre Gefühle davon bestimmt werden. Und wenn das schon stattgefunden hat, wenn Sie bereits negativ empfinden, die Wellen und Wogen über Ihrem Kopf bereits zusammengeschlagen sind, dann überlegen Sie, was hat das denn ausgelöst? Bitte herauskommen aus dem Emotionalen in die Konkretion. Zweiter. schreiben Sie diese konkreten Dinge, die das misstrauende Denken ausgelöst haben, sich auf. Schreiben Sie das auf. Sie sollen es deswegen tun, weil Sie damit ein Stück Herrschaft gewinnen über dieses Gedankengut, weil Sie beginnen, es zu kontrollieren. Unkontrolliert tut es Sie bestimmen. Dieses unkontrollierte Ausgeliefertsein diesem Negativen gegenüber wird begrenzt. Drittens, sprechen Sie mit einem Menschen Ihres Vertrauens über das, was Sie niedergeschrieben haben. Weil Angst die Lebenslage verzerrt, hilft Ihnen dieses Gespräch mit dem Menschen Ihres Vertrauens einen realistischeren Blick für die Wirklichkeit zu bekommen. Viertens, üben Sie bewusst, willentlich so etwas wie den Gedankenstopp. Das muss man üben, das werden Sie nicht innerhalb von 8 Tagen im Griff haben, das müssen Sie üben. Wenn also Gott misstrauende Gedanken kommen, üben Sie das Stoppen dieser Gedanken. Da helfen Ihnen die Dinge, die ich Ihnen vorsagte, das Niederschreiben. Und wenn das Rädchen wieder anfangen will zu laufen, dann sagen Sie, halt. Damit will ich mich jetzt nicht befassen. Üben Sie den Blickwechsel. Weg von Ihrer Not, übersehen Sie Ihre Not. Jetzt kommt all das, was wir vorher sagten. Machen Sie ein Gebet daraus. Gehen Sie mit dem Blickwechsel zu Jesus, der größer ist als diese Not. Herr, ich habe Angst, aber ich vertraue dir. Und das will geübt sein. Das will geübt sein, indem Sie sogar mit Ihrer eigenen Seele sprechen. So wie Psalm 103. Dass Sie Ihre eigene Seele zur Ordnung rufen. Dass Sie nicht die Verletzungen pflegen. Es geht also darum, dass Sie diese inneren Saboteure, dieses negative, destruktive Denken erkennen. Und hinfinden wie der Petrus, aber, und dann erleben, was er erlebt, aber Jesus streckte seine Hand aus. Er lässt den Petrus und er lässt sie und er lässt auch mich nicht sinken. Aber sie und ich wollen uns dann auch gefallen lassen, dass er sagt, du Kleingläubiger, wo ist denn dein Vertrauen? Du hast doch so viel schon mit mir erlebt. Hast du das alles vergessen? Warum hast du gezweifelt? Warum bist du zwiespältig geworden? Warum hast du nicht getan, was du weißt? Er rechnet es dem Petrus und er rechnet es auch uns nicht zu, wenn die Angst über unserem Kopf zusammenschlagen will. Sondern, aber das ist wesentlich, dass wir rufen, er packt uns mit der Hand. Und er zieht uns auch da wieder heraus. Warum zweifeltest du? Das ist Kritik am Übermut. Übermut schätzt sich und die Situation meistens falsch ein. Und muss dann konsequenterweise Enttäuschung erleben. Zugleich ist diese Kritik eine herzliche Einladung, dass jetzt aus dem, vorhin sprachen wir vom Zuspruch, dass er zum Anspruch wird, und jetzt wird der Anspruch zum Zuspruch. Dass der Anspruch, fürchte dich nicht, sei doch getrost, der wird jetzt weil die Situation eine andere ist als am Anfang, der wird jetzt zum Zuspruch. Schauen Sie, und jetzt erleben wir etwas von dem, was wir heute Morgen am Ende unserer Andacht auch hatten. Das ist der Sinn. Wenn uns geholfen wird, ist es der Sinn, dass andere mit uns in die Anbetung des Namens Gottes kommen. Nicht primär die Hilfe, das mag uns schmecken oder nicht, dass andere mit uns in die Anbetung dieses Namens, in dem allein Heil und Rettung ist, kommen. Und die im Schiff waren, fielen nieder und sprachen: Du bist wahrlich Gottes Sohn. Es gibt ein schönes Lied, dass das etwas zum Ausdruck bringt. Dieses Lied: Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, das ist meine Zuversicht. Üben Sie das neu in diesem Bewusstsein, dass unser Gott Wort hält. Die Hindernisse, die Krisensituationen nicht ignorieren, aus ihnen ein Gebet machen, sie dadurch konstruktiv überschauen lernen. Nicht überschauen, da sind ja so viele Wortspiele drin. Ich gewinne eine neue Übersicht. Es ordnet sich alles anders dann, um dann wirklich zu erleben, seine Hand hält uns und sie hält selbst dann, wenn ich seinen Händedruck nicht erfahre. Aber er hat sich an sein Wort gebunden, seine Hand hält. Erfahren tun wir es nur, wenn wir es umsetzen. Wir machen, dann können wir wieder miteinander in eine Gesprächsrunde eintreten, Fragen loswerden. Sie können, mich hat vorhin jemand gefragt, wenn Sie auch irgendwie vielleicht andere seelsorgerliche Fragen haben, die Sie gerne loswerden möchten und ich darauf antworten kann, können Sie natürlich auch solche Fragen stellen, die nicht unbedingt mit der Thematik etwas zu tun haben müssen. Wie gesagt, wenn ich Rat weiß dazu, will ich auch darauf antworten. Aber vielleicht haben wir zunächst mal Fragen zu dem, was wir heute oder auch schon den Tagen vorher noch gehört haben. Bitte. Ich danke Ihnen für dieses so offene, ehrliche Fragen. Herr, mehre mir den Glauben oder ähnliche Fragen, lass mich dich besser kennen und lieben lernen. Und damit verbunden die Angst, wenn er dieses Gebet erhört, wie wird denn das dann aussehen? Ich habe über diese Frage in meiner früheren Gemeinde, in der ich heute Mitglied bin, und so alle Monate oder alle 6 Wochen predige ich dort noch. Ich habe über diese Mehre mit den Glauben, über diese Bitte gepredigt und am Ende der Predigt kamen dann auch Geschwister mit der gleichen Frage, dass sie sagten: Bruder, jetzt habe ich ja direkt Angst, in Zukunft so etwas zu beten. Im Grunde genommen haben Sie diese Frage eigentlich schon selbst beantwortet. Wir werden neue Erfahrungen machen mit Jesus. Und neue Erfahrungen mit Jesus ist eben auch ein Lernprozess. Und ein Lernprozess heißt, jetzt gehe ich mal zu den Indikativen und Imperativen der neutestamentlichen Briefe. Das ist ja dieses Ablegen, Anlegen, Ausziehen, Anziehen, wandelt euch, werdet. Es ist ein Prozess. Und jetzt hat eine ganz, ganz tiefe Bedeutung, und ich muss es wiederholen, es hängt mit unserer Liebe zu Jesus zusammen. Es hängt mit dieser personalen Beziehung zusammen. Wenn ich an diesen Jesus in der Bibel, im Bild gesprochen, in der Bibel glaube und ihn nicht aus der Bibel heraushole in mein Leben, dass der etwas mit mir zu tun hat, dass da eine personale Beziehung ist und ich ihn wirklich abnehme, dass er sagt, ich liebe dich, ich habe dich beim Namen gerufen, ich kenne dich, ich weiß, wo du wohnst, ich habe gute Gedanken über deinem Leben, auch wenn es Gedanken sind, die weit höher sind als dein Denken. Ich will dich nicht fix und fertig machen, sondern ich will dich fertig machen, zubereiten, dass du dem Bild, das ich von dir habe, immer ähnlicher wirst. Dann geschieht das, mir hilft dieses, führt dieses Beten mehr mit dem Glauben oder lass mich dich mehr erkennen, mir hilft dieses, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Das ist oftmals ein Punkt, auf dem ich mich zurückziehe, wenn ich ihn nicht mehr, und das ist wieder dieses von Gewissheit und Sicherheit, wenn ich ihn nicht mehr begreifen kann, in meinen, da ist ja oft tief dahinter, in meinen Griff bekommen. Wir möchten Gott irgendwo im Griff haben. Überraschungen sind problematisch. Aber da ist, wie gesagt, diese Liebe ist ganz, ganz entscheidend. Und von daher finde ich den Mut und haben meine Frau und ich auch den Mut gefunden, bei diesem Gebet, nachdem wir unseren Standort gewechselt haben, wir haben unseren alten Standort, den wir eingenommen haben, als wir dieses Gebet mehre uns den Glauben zum ersten Mal gesprochen haben, den haben wir verlassen. Wir haben erkannt, dieses Gebet hat viel tiefere Dimensionen, als wir zuerst gedacht haben. Und weil wir den Standort verlassen haben, haben wir jetzt eine neue Perspektive, eine neue Sicht. Jesus hat uns ein Stück weit den Horizont geweitet, dass das Gebet auch ganz anderes heißen kann. Trotzdem geht es uns ähnlich wie Ihnen. Gibt es Situationen, wo wir nicht so frei und fröhlich wie Kinder dann weiter in dieses Gebet einsteigen, sondern wo in, und da sind wir sehr ehrlich unserem Herrn gegenüber, wo wir dann sagen, nicht im Spaß, jetzt lass es mal mit diesem Lernen ein bisschen genügen. Gib uns eine Atempause. Wir sprechen viel in Bildern. Wir kommen dir nicht mehr nach, Herr, du bist schon um die Kurve. Wir sehen dich nicht mehr. Wir brauchen dich aber wieder. Wir brauchen den Blickkontakt, sonst werden wir so unsicher. Wir haben im Augenblick so viel zu lernen. Das überfordert uns, geht über unser Vermögen. Du siehst das ja auch. Und da werden wir dann bei allem, was wir erlebt, erlitten haben mit Jesus, werden wir dann doch wieder wie die Kinder. Indem wir dann sagen, Herr, gegen den Augenschein, wir vertrauen dir. Und wir merken auch, wie wir darüber ruhig werden. Wenn darüber ruhig werden, heißt nicht, dass unsere Fragen beantwortet sind. Das heißt nicht, dass unsere Probleme, unsere Krisen bewältigt sind. Sondern das heißt, wir stehen mittendrin, aber wir halten uns an das Wort, dass Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Das sind auch die weniger schönen Tage nicht ausgenommen. Alle Tage heißt alle Tage. Und dann beten wir auch, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Wir sind allerdings auch ein Stück korrigiert worden in unserem Glaubenssinn. Wir haben erkannt, dass es nicht primär darum geht, dass unsere Gebete erhört werden. Es hat uns einen großen Schritt Veränderung in unserem Glauben gebracht, sondern wir haben erkannt, dass über allem Handeln Gott geehrt werden muss. Ob er unsere Gebete nach unseren Erwartungen erhört oder nicht, dass seine Herrlichkeit transparent werden muss. Nur wie gesagt, das können wir heute wissen und praktizieren und morgen rufen wir wieder, Herr, hilf unserem Unglauben. Ich habe nicht den Freimut, weil es unehrlich wäre, zu sagen, wir haben das im Griff. Nein, dieses will auch immer wieder neu geübt und praktiziert werden. Nur was ich dankbar sagen kann, ist, durch Übung wird man geübter. Und was ich vorhin so spaßig sagte, wenn man vorher geübt hat, auf die Knie zu fallen, fällt man weniger auf die Nase. Das stimmt schon. Also ich kann Ihre Angst, Ihre Erwartungsangst, was kommt da dann am Ende heraus, kann ich nachvollziehen. Weitere Fragen? Um da vielleicht nachzuschieben, das hat uns eben enorm geholfen, ich darf diese Angst haben. Wenn ich gepredigt bekomme, Scherer, du darfst diese Angst nicht haben, die ist eines Kindes Gottes nicht würdig, komme ich fürchterlich unter Druck. Oder ich stelle die Erwartung an mich selbst, ist ja auch nicht selten. Dass ich meine, andere würden diese Erwartung an mich stellen, aber ich bin's, der sie an mich selbst stellt. Nein, ich darf das haben, ich darf diese Angst haben. Weil ich lebe im Machtbereich des Fürsten dieser Welt, ich lebe nicht im Himmel. Es gibt nur einen Gott, es gibt keinen Antigott. Es gibt nur einen Gott, aber es gibt den Fürsten dieser Welt. Er ist der Herrscher dieser Welt und Christus ist der Gott dieser Welt. Hier ist eine, ich mache zwar jetzt einen Sprung, hier ist eine tiefe Bedeutung, weil Luther davon spricht, dass der Teufel immer Gottes Teufel bleibt. Es ist wie der Kettenhund. Er hat zwar eine lange Leine. Mir ist das bei uns in Hessen an einem Bauernhof so deutlich geworden. Da war so eine Oberleitung gewesen und der Hund konnte um den ganzen Bauernhof an dieser Oberleitung herum, hat einen riesen Einzugsbereich gehabt. Das wurde mir plötzlich so ein Bild, dass ich mir sage, Mensch, so ähnlich ist es mit dem Bösen. Man darf nicht so nah herankommen, sonst hat es einem erwischt. Hat ein großes Einzugsgebiet, aber die Oberleitung, er bleibt auch der Teufel Gottes. Er ist der Herr. Nur man muss schon Acht geben, dass man nicht so in die Nähe kommt, sonst werden man mehr als die Hosen zerrissen. Haben Sie andere Fragen? Ich wollte gerade sagen, hoffentlich habe ich Sie nicht erdrückt. Bitte. einen neuen Blick. Wenn ich meinen Standort verlasse, bekomme ich einen neuen Überblick, eine neue Sicht. Oft ist es im Bild gesprochen, oft ist es ja so, ich stehe hier vor einem Problem. Wir finden, meine Frau und ich finden, wenn es die Zeit erlässt, viel Erholung im Wandern, auch im Gebirge. Und das wird mir auch zum Bild oft. Da steht man vor einer hohen Berg oder Wand und guckt das an und es ist keine Aufstiegsmöglichkeit. Aber sie gehen 50 Meter weiter und schauen dasselbe Problem wieder an und sehen plötzlich, Mensch, da kannst du rauf. Und so ist es nicht selten auch im Blick auf geistliche oder Krisenkonflikte. Wenn ich meinen Standort wechsle, nehme einen neuen Standort ein, bekomme ich eine neue Perspektive, eine neue Sicht derselben Dinge. Und so haben auch wir unseren Standort gewechselt, dass wir meinten am Anfang bei diesem Meer uns den Glauben, die Bitte müsste eigentlich so erfüllt werden. Plötzlich haben wir gemerkt, halt, das ist ja eine völlig neue Sicht, die uns da aufgeht. Das Erhören dieser Bitte, mehr uns den Glauben, kann ja völlig anders aussehen. Das wollte ich damit deutlich machen, dass wenn ich meinen Standort wechsle, meine Erwartungen verlasse, meine Vorstellungen, wie mir geholfen werden müsste, gebe ich Gott freien Raum, wie er will, dass mir geholfen wird. Das sind Zusammenhänge, die dann auch mein Gottesbild, meine Sicht von ihm, mein Denken, was Gebet ist, was Fürbitte ist, wohin mein Wortspiel von umbeten und umbeten, da sind diese tieferen Zusammenhänge dann. Sonst haken Sie noch mal nach, wenn Sie nicht zufrieden sind mit dem, was ich gesagt habe. Weitere? Dann wollen wir uns nicht quälen. Vielleicht ist es sogar, wenn keine Fragen jetzt im Augenblick da sind, vielleicht ist es dann sogar sinnvoll, weil wir ja sowieso vorher aufhören wollten, weil um 11:30 oder 11:45 wohl schon Mittagessen ist, dass wir einfach jetzt einmal sagen, wir wollen das, was wir gehört haben, sich setzen lassen. Dann würde ich sagen, wir machen einfach einen Strich hier und heute Abend um 19:30 treffen wir uns dann wieder, sind Sie wieder herzlich eingeladen.